So, wollen wir anfangen? Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Astronomie 1. Wir hatten das letzte Mal ja uns mit Sternentwicklung beschäftigt und uns die Entwicklung im Hertzsprung-Russell-Diagramm angeschaut. Da wollen wir heute weitermachen und das vielleicht heute abschließen, spätestens am Freitag. Waren denn dazu noch Fragen zur letzten Vorlesung? Wir werden das heute im Prinzip nochmal wiederholen, also an der Tafel so ein bisschen, dann nochmal ein paar weitere Diagramme zeigen, insbesondere das sogenannte Kippenhahn-Diagramm, was sehr schön diese Entwicklung in einem Diagramm zusammenfasst, wie so die Phasen, die so ein Stern durchgeht. Ach, und erinnern Sie mich dran, dass ich Ihnen die gelben Bälle zeige. Okay. Haben Sie, ja? Also wenn ich die anderen Bilder dann zeige, ich mache dann in meiner Pause, zeige ich die Bilder, erinnern Sie mich an die, dass ich Ihnen die gelben Bälle zeige. Hat das jemand mitbekommen bei Astro? Hat das jemand mitbekommen im Astro News, die gelben Bälle? Nee, es kam gerade heute in den Astro News. Gelbe Bälle sind durch... Naja, erzähle ich dann nachher. Es hört keiner mehr zu. Gut, haben schon alle abgeschaltet. So. Hat denn jemand schon mal was von den grünen Erbsen gehört? Die grünen Erbsengalaxien? Sie lachen, das ist ein Fachbegriff. Im nächsten Semester kommt es dran. Die grüne Erbsengalaxien, ja, ja. Schauen Sie nicht so. Das sind Galaxien, wo ganz viele Sterne entstehen. Das sind grüne Erbsengalaxien. Die sehen grün aus. Ja. Ja, was Sie hier alles beigebracht bekommen, das glaubt Ihnen kein Mensch. Das ist unglaublich. Ja? Gelbe Bälle, grüne Erbsen, ist alles da. Braune Zwerge, rote Riesen, blaue Riesen. Alles, der ganze Märchenzoo vertreten. Gut, aber jetzt hier zurück zur Realität, Sternentwicklung. Also, wir hatten ja besprochen, dass die Sterne die meiste Zeit auf der Hauptreihe verbringen, weil da das stabile Wasserstoffbrennen ist. Hertzsprung-Russell-Diagramm. Mal das immer an. Also hier die Luminosität, hier die Temperatur, beziehungsweise die Spektralklasse in diese Richtung. Und dann hatten wir hier diese Hauptreihe. Und da wissen wir halt, da haben wir Wasserstoffbrennen. Also Wasserstoffbrennen ist hier. Und zwar müsste man dazu schreiben, Wasserstoffbrennen im Kern. Wir hatten dann eben gesehen, wenn das Wasserstoffbrennen natürlich jetzt im fortgeschrittenen Stadium ist, wird sich immer mehr Helium ansammeln, wenn Wasserstoff verbrennt zu Helium. Das heißt, irgendwann wird sich der Kern eben auffüllen mit Helium. Es wird irgendwann mehr Helium da sein als Wasserstoff. Und irgendwann wird der Wasserstoff im Kernbereich dann aufgebraucht sein. Und dann fängt das Wasserstoff eben an, in der Schale zu brennen. Und wir hatten uns so eine Sonnenmasse angeguckt. Wir werden uns dann noch 5 Sonnenmassen angucken. Bis 8 Sonnenmassen ist es eben so, wir verbringen eben die meiste Zeit irgendwie hier in der Nähe der Hauptreihe. Auch die Sonne war früher eben nicht so luminös wie heute, hat also auch eine kleinere Oberflächentemperatur gehabt und es wird im Laufe der Zeit heller und heißer, aber nur ein Tick. Und dann, wenn jetzt das Schalenbrennen losgeht, dann habe ich also jetzt, also Anfangsstadium, habe ich also nur Wasserstoff und habe dann hier im Kern das Brennen, wo also Wasserstoff zu Helium wird. Muss ich größer malen, Helium hier im Kern. Ja, und irgendwann das nächste Stadium ist dann eben, dass ich jetzt hier Wasserstoff habe. Ich habe jetzt hier einen Heliumkern und dann habe ich eben hier dieses Wasserstoff zu Helium brennen in so einer Hülle um den Kern herum. Und hier, das Wasser, hier ist der Wasserstoff, die Wasserstoffhülle. Ja. Wenn dieses Stadium erreicht wird, dann, weil das Brennen jetzt hier in so einer großen Hülle um den Kern stattfindet, fängt die Hülle an zu expandieren. Wir wissen, wenn die Hülle anfängt zu expandieren, irgendwann haben wir hier sehr hohe Opazitäten. Dann kann nämlich, sinkt die Temperatur und ich kann dann also jetzt plötzlich H-Ionen haben und die Opazität geht hoch. Und das Ganze wird konvektiv. Ja, wir wissen also, wenn die Opazität hochgeht, dann können wir mit Strahlungstransport nichts mehr machen, kriegen wir die Energie nicht mehr raus aus dem Stern und wir müssen also dann mit Konvektion arbeiten. Das heißt, das Ganze knickt um und knickt eben dann in Richtung der Hayashi-Linie, die hier die Grenzlinie ist. Die hatten wir ja kennengelernt bei der Sternentstehung, laufen die Sterne vollkonvektiv hier entlang. Und bei der späteren Entwicklung, wenn die voll konvektiv werden, heißt das, die müssen also irgendwie jetzt hier an diesen Ast rangehen. Ja. Und brennen, und die Dichte erhöht sich immer mehr, und das Brennen wird immer stärker, das heißt, die Luminosität steigt an. Aber die Oberflächentemperatur, die ist natürlich dann relativ konstant, bedingt durch die Konvektion des H-Ions. Das heißt, der sieht gar nicht so heiß aus, wird also rot, aber im Inneren, da brodelt es richtig und die blähen sich auf. Und durch das Aufblähen steigt die Luminosität. Also die Temperatur steigt gar nicht so sehr, aber die Oberfläche, die abstrahlt, die steigt an. Und deswegen steigt die gesamte Luminosität. Luminosität geht ja proportional zu R². Also geht es jetzt hier hoch. Das ist hier das Wasserstoffschalenbrennen. Also haben wir hier auch Wasserstoffbrennen, aber dann eben in einer Schale. Wir hatten dann schon besprochen, wie es dann weitergeht. Das nächste Stadium hatten wir auch schon besprochen. Nächstes Stadium war dann eben, wir haben dann eben noch eine Hülle mehr. Wir haben also dann jetzt drei Linien. Wir haben also dann, im Prinzip könnte ich das vielleicht sogar in so drei lassen. Wir haben also dann das Helium brennen. Das Helium brennt zu Kohlenstoff und Sauerstoff im Kern. Kohlenstoff, schreibe ich mal Kohlenstoff dran im Kern. Dann haben wir das Helium, dann haben wir das Wasserstoffschalenbrennen und dann haben wir das Wasserstoff. Also Wasserstoff, hier haben wir Wasserstoff brennt zu Helium, dann haben wir hier Helium und dann im Prinzip Helium brennt zu Kohlenstoff. Das heißt, schreiben wir das dazu. Also hier haben wir das ganz normale Wasserstoffbrennen. Dann haben wir hier das Wasserstoffschalenbrennen. Und dann hätten wir hier das Heliumbrennen im Kern. Und es ist klar, wie es dann am Ende noch weitergeht. Irgendwann haben wir dann eben das Heliumschalenbrennen gegenüber dem Wasserstoffschalenbrennen. Ja, wir haben also dann hier einen Kohlenstoffkern, also haben also einen Kohlenstoff- und Sauerstoffkern, haben dann einen Bereich, wo Helium eben zu Kohlenstoff und Sauerstoff brennt. Kohlenstoff, C soll das sein, ja. Und dann haben wir einen Bereich, wo wir im Prinzip das Helium noch haben und dann das Wasserstoffschalenbrennen. Also haben wir hier Helium. Hier haben wir immer noch das Wasserstoffbrennen zu Helium und haben hier die Wasserstoffhülle aufgebläht. Ja, und wenn eben das einsetzt, hier das Helium zu Kohlenstoffbrennen, das ist hochexplosiv, weil die Temperaturabhängigkeit so hoch ist. Die geht dann eben wie T hoch 40. Ja, der Triple-Alpha-Prozess ist ja hochgradig temperaturabhängig, weil ich eben erstmal, Sie erinnern sich hoffentlich noch dran, zwei Heliumteilchen verbinden sich zum Alpha, zwei Heliumteilchen verbinden sich zu 8 Beryllium, das sind zwei Alpha-Teilchen, und das 8 Beryllium würde normalerweise zerfallen. Und während es noch lebt, kommt ein drittes Alpha-Teilchen und macht daraus einen Kohlenstoff. Und das geht nur wegen dem Heulzustand und diese Resonanz in Kohlenstoff 12. Deswegen kriegen wir genügend Kohlenstoff produziert im Universum. Und deswegen ist Kohlenstoff so häufig. Und es geht eben weiter. Im Prinzip, wenn ich dann Kohlenstoff erstmal habe, kann natürlich das Helium mit dem Kohlenstoff reagieren und kann Sauerstoff machen. Und deswegen sind Kohlenstoff und Sauerstoff neben Helium und Wasserstoff die häufigsten Elemente im Universum. Und das liegt an diesen Prozessen. Gut, nun haben wir im Prinzip hier eine ähnliche Abfolge wie Sie das hier sehen, eine ähnliche Abfolge wie da oben. Das heißt, wir erwarten jetzt ein ähnliches Verhalten, das wir da oben haben. Auch hier unten halt jetzt statt Wasserstoff setzen wir Helium ein. Also es kommt dann hier, hatten wir gesagt, bei kleinen Sonnenmassen zum Heliumflash, wo das also dann wegläuft. Also kleiner als zwei Sonnenmassen gibt es diesen Heliumflash. Und dann setzt das Kernbrennen ein, das ist dann genauso wie hier. Und dann setzt das Schalenbrennen ein, das ist dann genauso wie hier. Und dann wird es wieder voll konvektiv und geht hier hoch. Ja? Und diese Äste, die haben auch Namen. Also hier haben wir dann den Heliumflash. Den haben wir hier. Der ist sehr kurz, den sieht man von außen nicht, das ist innen im Kern, wo also plötzlich diese Reaktion davonläuft, wegen der hohen Temperaturabhängigkeit. Und dann haben wir hier das Heliumbrennen. Und das heißt, wir haben hier den Red Giant Branch, ein AGB hatten wir hier. Und hier den Asymptotic Giant Branch, AGB. Und im Deutschen heißt es dann auch so, wenn man also so einen Stern da oben hat, ist das ein AGB-Stern zum Beispiel. Da heißt es dann auch so. AGB-Stern, Asymptotic Giant Branch und Red Giant Branch. Ja, Sie dachten immer, RGB ist was anderes, aber nein, das ist der Red Giant Branch hier.
Das also, so wie ich das jetzt verstehe, also entlang der Hayashi-Linie vollführt unsere Sonne bzw. Sterne eine periodische Bewegung, asymptotisch zu dieser Hayashi-Linie. Wie groß ist denn dieser Zeitraum, also dieser Periode?
Ja.
Also, welche Zeitskalen hat man dazu?
Genau, wir hatten ja Zeitskalen diskutiert. Im Prinzip haben wir da zwei Zeitskalen, nämlich einmal die Zeitskala vom nuklearen Brennen, das waren ja bei unserer Sonne 10 hoch 10 Jahre, und dann die Kelvin-Helmholtz-Zeitskala, wenn irgendwas kontrahiert. Und das war wesentlich kürzer, das war die Kelvin-Helmholtz-Zeitskala, da waren wir bei 10 hoch 7 Jahren. Und hauptsächlich haben wir hier diese Kelvin-Helmholtz-Zeitskala, weil hier fürs nächste Brennen der Kern dann immer kontrahiert. Also wenn das Heliumbrennen hier einsetzen soll, dann komprimiert sich der Kern, erhöht sich die Dichte im Inneren und dann kann das irgendwann zünden. Das heißt, die Zeitskalen hier sind wesentlich kürzer, einfach aus dem Grund. Es gibt noch einen anderen Grund, wegen der hohen Temperaturabhängigkeit brennt das Zeug viel schneller. Also Helium, das brennt wie Zunder im Vergleich zu Wasserstoff. Ja? Und deswegen sind diese Brennphasen hier Helium und die weiteren Stufen erst recht, die gehen schneller und schneller und schneller. Und deswegen ist, weil die Zeitskala jetzt drei Größenordnungen anders sind hier gegenüber dem Wasserstoffbrennen auf der Hauptreihe, deswegen sehen wir die meisten Sterne hier und im Prinzip nur ein Tausendstel oder ein Hundertstel oder so sehen wir hier auf den anderen Ästen. Also wesentlich kürzer. Das wird dann noch dramatischer, wenn wir dann noch schwerere Sterne betrachten, über 8 Sonnenmassen, dann geht das Brennen ja noch weiter. Gell? Also wir hören jetzt hier auf. Hier mit Kohlenstoff und Sauerstoff im Kern hören wir auf, wenn die Masse kleiner ist als ungefähr 8 Sonnenmassen. Und diese 8 Sonnenmassengrenze, da geht es so hin und her. Und wenn halt so das Schalenbrennen anfängt und aufhört, gibt es natürlich immer wieder so Schübe und der Radius erhöht sich dann nochmal von dem Stern. Ja, wenn also dann das Brennen nochmal einsetzt, wird nochmal Energie frei, die drückt nach außen, Konvektion, das heißt, die drückt den Kern dann nochmal nach außen. Und da das plötzlich einsetzt, kommt es also dazu, dass dann Schalen abgeschmissen werden vom Stern. Und ich hatte Ihnen ja so einige Bilder gezeigt, wo man diese Schalenstruktur ganz gut sieht. Wir haben also hier oben dann so ein Gewackel, wo die Schalen abgeschmissen werden. Hier oben wackelt es so hin und her. Also hier haben wir dann Massenverlust und dann geht es hier weiter. Und wir haben also hier dann ein sehr schönes Phänomen, nämlich diese planetarischen Nebel, die wir hier oben sehen. Und da hatten wir diese Ringstrukturen gesehen. Planetarische Nebel. Das heißt, wir haben außen diese Hüllen, diese riesigen Wasserstoffhüllen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Radius von Beta-Golze, der war also 1000-mal größer als der Radius der Sonne zum Teil, oder zumindest 500 bis 700-mal größer als der Sonne. Das sind also Riesensterne. Es ist sehr leicht, dass dann die Hüllen eben nicht mehr gravitativ gebunden sind, dann abgeschmissen werden. Und dann bilden die diese Nebel, das heißt, die abgeschmissenen Hüllen, die werden erleuchtet, und zwar erleuchtet vom heißen Kern. Und was ist der Kern? Der besteht hier hauptsächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit ein paar Anteilen von Helium. Ja, Kohlenstoff-Sauerstoff. Und diese Kohlenstoff-Sauerstoff-Kerne, das sind dann die weißen Zwerge, die übrig bleiben. Das heißt, dass im Endeffekt dieser planetarische Nebel lebt nicht so lange, vielleicht so ein paar hunderttausend Jahre sieht man den und dann hört das Leuchten auf vom weißen Zwerg, also die Leuchtkraft sinkt ab. Denn wo zieht jetzt der weiße Zwerg? Aber der ist nur zum Stabilisieren da, das ist keine Energiequelle, die zusätzlich zu diesem Ausgleich zur Gravitation nochmal zusätzlich Energie produziert. Ja? Die Restwärme. Ist nur noch Restwärme da, genau. Also dann hängt es ab von der spezifischen Wärmekapazität des weißen Zwerges, wie lange der leuchtet. Und dann hört er irgendwann auf zu glühen und der planetarische Nebel verschwindet, denn da wird nichts mehr erleuchtet. Und dann landet er irgendwann, dann wird es hier alles abgeschmissen und er landet irgendwann hier unten. Und hier unten habe ich dann die weißen Zwerge im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Ja, und die kann man dann wieder beobachten, die weißen Zwerge alleine, die sieht man dann wieder. Also das geht hier relativ schnell, deswegen hat man hier, ich weiß noch nicht, ob man hier jemals irgendwas gefunden hat in dem Bereich, ja?
Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir hatten ja gesagt, dass wir die meisten Sterne auf dieser Haarbrennlinie beobachten, weil sie einfach die längste Zeit auf dieses Wasserstoffbrennen haben.
Ja.
Aber würde das nicht auch bedeuten, dass wir dann bei den weißen Zwergen auch wieder relativ viele haben müssen, weil ja. Da... Aber beobachtet man die auch?
Weiter? Ja, okay. Klar. Ja, weiße Zwerge gibt es zuhauf, sieht man ganz viele. Also besonders natürlich in Kugelsternhaufen. Ja, in Kugelsternhaufen, wenn man da also hinguckt mit dem Teleskop, das wimmelt nur so von weißen Zwergen. Also da geht es richtig rund mit weißen Zwergen. Ja, die Vermutung ist halt schon, dass da im Prinzip gibt es fast so viele weiße Zwerge wie Sterne in der Milchstraße. Muss ja so geben. Und warum? Warum gerade in Kugelsternhaufen? Wieso findet man da besonders viele weiße Zwerge? Kugelsternhaufen, ja? Genau, die Kugelsternhaufen sind besonders alt, sie sind zuerst entstanden. Das heißt, da können dann auch besonders viele weiße Zwerge entstehen. Denn wir reden ja von Zeitskalen für unsere Sonne von 10 auf 10 Jahren, bis die dann endlich mal sich aufmacht, zum weißen Zwerg zu werden. Das dauert schon relativ lange, also im Prinzip fast so lange, wie das Universum alt ist. So, sonst noch Fragen dazu erstmal? Ich werde jetzt im Detail nochmal die einzelnen Staaten durchgehen und aufschreiben.
Was passiert eigentlich, wenn der weiße Zwerg abkühlt?
Ja. Was dann passiert? Ja. Im Prinzip wird es dann, ich weiß nicht, ob es den Ausdruck gibt, wird dann zum schwarzen Zwerg. Also den sieht man dann nicht mehr. Hört dann irgendwann auf zu leuchten, ja?
Kann man dann das als Rohstoffquelle für Kohlenstoff und Sauerstoff benutzen?
Den weißen Zwerg, ob man den als Rohstoffquelle benutzen kann, also für Kohlenstoff und Sauerstoff? Klar, kann man, ja, eine interessante Möglichkeit eröffnet sich uns hier, wir fliegen, also wenn uns der Kohlenstoff hier ausgeht und der Sauerstoff auf der Erde, könnten wir zum weißen Zwerg und da abschöpfen. Also Material ist ja ordentlich vorhanden, so ein weißer Zwerg hat so eine Sonnenmasse bis 1,4 Sonnenmassen, die Chandrasekhar-Masse, also da ist, das reicht. Ja,
ja. Das Problem, da wegzufliegen, also bei so einer Gravitation.
Wir haben ein Problem mit dem Wegfliegen, also die Fluchtgeschwindigkeit wird entsprechend hoch sein und die Gravitationskraft wird auch entsprechend hoch sein. Werden wir dann im übernächsten Kapitel diskutieren, wie viel G wir auf der Oberfläche vom weißen Zwerg haben. Also da muss unsere Rakete schon sehr robust sein und... Also ich würde mich da ungern auf so einen weißen Zwerg stellen. Das
vielleicht kann man es ja einfach mit Nuklearwaffen bombardieren und so.
Das ist gerade so, es spuckt eine Ameise wie ein Mensch.
Vorsicht, wenn du Feuermaß hast, kannst du klären. Ja, aber nein, man
gut.
Staubsaugen, Staubsaugen, Staubsaugen. Leute, mach
So. Also. Also Start in der Sternentwicklung. Also Start auf Hauptreihe, aber zum Teil hatte ich das ja auch schon angeschrieben, werde mich hier versuchen kurz zu fassen. Start auf Hauptreihe, SAMS. Ja, das ist der erste Punkt. Und dann haben wir Wasserstoffbrennen im Kern. Ja, und das ist im Prinzip dann hier diese Entwicklung bis hierhin. Und dann haben wir Wasserstoffbrennen in der Schale. Um Heliumkern. Also der Stern bläht sich auf. Da er sich aufbläht, steigt die Luminosität, aber da die Opazität auch steigt, sinkt die Temperatur von der Hülle. Das heißt, wir knicken eben hier nach rechts ab. Kleine Temperaturen, aber trotzdem steigt die Luminosität leicht an. Stern bläht sich auf. Also T sinkt, die Temperatur sinkt. Also das ist die beobachtete Temperatur, nicht die im Kern. Ne? So, und dann kommen wir hier eben zu diesem Subgiant Branch, Unterriesenast. Unterriesenast. Das war der Subgiant Branch. Subgiant Branch oder auch genannt SGB. SGB. Subgiant Branch. So. Gut. Also dann der Heliumkern wächst. Bis zu einer Grenzmasse, und die Grenzmasse, das war die Schönberg-Chandrasekhar-Grenze. Schönberg-Chandrasekhar-Grenzmasse. Grenzmasse. Und die ist jetzt gegeben durch die Balance der thermischen Drücke, die ich eben habe, die im Kern sind. Da habe ich jetzt, also der Heliumkern selbst brennt ja nicht. Das heißt, ich habe keine Energiequelle, das heißt, der ist isothermisch. Also die Temperatur ist konstant im Kern. Aber trotzdem habe ich natürlich einen thermischen Druck. Druck ist gleich N mal T, proportional zur Temperatur, habe ich also auch einen Druck, der dagegen wirkt. Aber ich habe zusätzlich noch einen Druck der äußeren Hüllen, der mit der Gravitation versucht, den Heliumkern zusammenzudrücken. Also habe ich hier eine Balance zwischen thermischen Drücken der Hülle und Kern. Und der Gravitation. Und wenn man das berücksichtigt, dann kommt man genau zu dieser Grenzmasse. Und da hatten wir aufgeschrieben, dass dann die Masse des Kerns zur Gesamtmasse, Schönberg-Chandrasekhar, war dann ungefähr 0,37 mal dem Molzahlverhältnis der Schale zum Kern. Zum Quadrat. Und da hatten wir ja typische Werte mal eingesetzt. Das waren dann fast ein Verhältnis von 2, dieses Molzahlverhältnis, wenn wir Helium und Wasserstoff haben, komplett ionisiert. Und das heißt, wir kriegen hier einen Faktor 4 Unterdrückung nochmal rein und sind dann bei 0,1 Sonnenmassen oder so. Also der Kern, der Heliumkern muss gar nicht so stark anwachsen, da reichen schon 0,1 Sonnenmassen und dann kollabiert er schon. So, also der Kern kollabiert. Wir sind jetzt im Prinzip hier an diesem Punkt angelangt. Wenn es also hier weitergeht, dann kommen wir hier zum roter Riesenast. Red Giant Branch. RGB. Ja, und den S, den Unterriesenast, den muss ich hier noch einmalen. Das ist hier. Das ist hier. Wo ich dieses Wasserstoffbrennen in der Schale habe. Ja? Subgiant Branch. So. Gut, jetzt kollabiert der Heliumkern. Wir sind jetzt hier oben. Jetzt kommt es hier zum Heliumflash. Da oben sind wir jetzt. Also, Heliumflash. Im Prinzip waren wir ja in der letzten Vorlesung bis dahin gekommen. Jetzt kommen also hier die neuen Punkte dazu auf der Tafel. Heliumflash, also der Heliumkern kollabiert. Auf der Kelvin-Helmholtz-Skala ist er ja weiter zusammengedrückt worden, aber jetzt setzt das Heliumkernbrennen ein. Heliumbrennen setzt ein. Und Heliumbrennen heißt jetzt der Triple-Alpha-Prozess. Triple. Im Deutschen würde das EL sein, ne? Ja. Triple Alpha Prozess. Wir haben also jetzt im Prinzip netto sind es dann 3 Alpha-Teilchen, also 3 mal Helium 4 brennt zu Kohlenstoff 12 plus Energie wird freigesetzt, ja? Plus Energie, schreibe ich hin, plus Delta E. Und freigesetzt wird natürlich dann die Bindungsenergie, die zusätzliche, die zwischen Helium und Kohlenstoff liegt. Die ist jetzt nicht mehr so fürchterlich groß. Ne? Also da liegen jetzt, also wir hatten zwischen dem Wasserstoff und dem Helium hatten wir einen Gewinn von 7 MeV pro Nukleon Gewinn. Hier hingegen, wenn man sich die Bindungsenergie anguckt pro Nukleon, die ist hier bei 7 MeV. Hier bei Kohlenstoff liegt er irgendwo bei 8 MeV. Also wir gewinnen hier nur 1 MeV pro Nukleon zusätzlich dazu. Aber trotzdem ist die Temperaturabhängigkeit ist halt enorm temperatursensitiv. Die Rate ist proportional zu T hoch 40. T hoch 40. Also gigantisch. Also die Reaktion läuft davon. Die Reaktion läuft davon. Ja, das zündet einmal und wenn es entsprechend hohe Temperatur hat, dann zündet es noch mehr. Und ich hatte hier einen anderen Effekt noch angesprochen, der das noch weiter verstärkt. Das ist eben die Entartung von Helium. Ne? Läuft davon, weil Helium entartet. Ja, weil der Helium, weil Heliumkern entartet ist. Entartet ist, das heißt, ich habe jetzt da auch ein, also ich muss jetzt, wenn der Kern komprimiert, dann muss ich jetzt irgendeinen Gegendruck aufbauen. Ja? Also wenn jetzt die Chandrasekhar-Grenzmasse erreicht ist, dann fällt es zum schwarzen Loch. Und im Prinzip wäre das bei der Schönberg-Chandrasekhar-Grenze genauso. Also im Prinzip könnte jetzt der Heliumkern zum kleinen schwarzen Loch werden mit 0,1 Sonnenmassen. Für die ART ist es kein Problem, ob ich jetzt 0,1 Sonnenmassen habe oder 10 hoch minus 5 Sonnenmassen oder 10 hoch 10 Sonnenmassen. Ich kann schwarze Löcher jeglicher Masse produzieren. Also das Ding könnte auch in ein schwarzes Loch kollabieren. Zum Glück gibt es also jetzt einen neuen Druck, der dagegen wirkt. Und das ist der Fermi-Druck der Elektronen. Der wirkt dagegen. Ja. Fermi-Druck. Fermi-Druck der Elektronen. Im Prinzip könnte dann auch so ein Heliumkern stabil sein durch einen Heliumdruck. Also es gibt auch heliumweiße Zwerge. Also wenn jetzt da nicht genügend Kohlenstoff noch verbrannt wird, wenn ich also dann jetzt einen kleinen Stern habe, der nicht so viel weit brennt, oder vielleicht bei dem das Kohlenstoffbrennen gar nicht einsetzt, das ist glaube ich ungefähr bei 0,4 Sonnenmassen, setzt er das Heliumbrennen. Würde das Heliumbrennen das einsetzen, könnte es also neben dem Kohlenstoff-Sauerstoffkern auch zum Beispiel hier irgendwo aufhören, beim reinen Heliumkern, dann habe ich einen heliumweißen Zwerg. Und es gibt sogar einige heliumweiße Zwerge, die man gesehen hat. Das sind natürlich selten, denn es sind kleinere Sterne und die leben länger. Fermi-Druck der Elektronen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Diagramm habe, ich habe also jetzt diese zwei Drücke, habe also jetzt hier den Druck Fermi und habe hier den Druck, den thermischen Druck. Ja, jetzt habe ich also hier diesen Fermi-Druck, der stabilisiert alles. Und dann ist es erstmal stabil. Dann setzt das Brennen ein und die Temperatur erhöht sich. Ja. Ja, das ist noch ein kleiner Beitrag dazu. Also da merkt der Kern noch nichts, dass da irgendwas passiert. Er bleibt einfach da sitzen. Die Balance ist immer noch gegeben durch den Fermi-Druck und die Gravitation ist stabil. Lehn-Empton-Gleichung, Sie erinnern sich. Erst wenn die Temperatur im Prinzip hier einen Wert erreicht hat, sodass der ungefähr gleich groß wird wie der Fermi-Druck, dann plötzlich merkt der Kern, da ist irgendwas anderes noch da. Und dann fängt er an zu reagieren. Reagiert darauf, dass jetzt das Kernbrennen stattfindet. Aber bis dahin ist die Temperatur schon so weit angestiegen, dass uns die Rad einfach hier durch die Decke rast und davonläuft. Das heißt, das ist also ein explosives Brennen, da uns die Temperatur davonläuft. Ja. Dann fängt erst der Kern an zu reagieren, wenn es im Prinzip schon fast zu spät ist. Und das Ganze arrangiert sich dann in einer explosiven Phase und das genau ist der Heliumflash. Dieses explosive Brennen. Aber dieser Heliumflash, der passiert nur, wenn die Masse ungefähr kleiner ist als zwei Sonnenmassen. Nur dann habe ich halt so einen kleinen Kern oder eine kleine Hülle vorliegen, wo das wirklich was ausmacht. Im anderen Fall, wenn ich jetzt größere Massen habe, dann habe ich einen größeren Kern, größere Schalen vorliegen. Dann läuft es zwar da davon, aber der große Kern, der... Da explodiert das nicht so schnell. Also da geht die Kurve dann etwas anders. Wenn ich also jetzt zum Beispiel 5 Sonnenmassen mir angucke, dann gibt es eben dann hier eine geschlossene Kurve. Dann springt es eben nicht von diesem Punkt. Explosives Brennen ist im Prinzip aus dem Gleichgewicht und erst hier wieder im Gleichgewicht. Das ist der Heliumflash. Ja? Und bei 5 Sonnenmassen geht es einfach so weiter. Und dann kann es auch ruhig so weiter rausgehen und dann so reingehen. Und dann komme ich zu diesem diesem Horizontalast, der sich dann hier ausbildet bei 5 Sonnenmassen. Hatte ich auch schon gezeigt. Heliumflash. So. Okay. Also M größer 2 Sonnenmassen. Also kein Flash, kein Heliumflash. Und da bildet sich dann eben der Horizontalast aus. Horizontalast. Ast oder der Horizontal Branch. Moment, schreibe ich es gleich hin. Horizontal Branch, HB. Ja. Okay. Gut. 37, 38, so. So, etwas habe ich hier noch vergessen. Vor dem Helium-Flash hier habe ich diese Trench-Up-Phase vergessen. Also gibt es die erste Trench-Up-Phase. Beim Red Giant Branch. Und Trench Up, das ist so ein Slang-Begriff. Das könnte man übersetzen als Aufspülphase. Aber ich glaube, das ist nicht der normale technische Fachbegriff dafür, der in der Astronomie verwendet wird. Also wenn, dann würden alle Leute wahrscheinlich nur von der Trench-Up-Phase reden, weniger von der Aufspülphase. Wenn ich mich mit meinen Astrokollegen jetzt über die Aufspülphase unterhalten würde, würde er mich erstmal ganz komisch angucken. Aber im Prinzip heißt das Trench-Up, so aufspülen. Ja, also Elemente aus dem Kern werden durch Konvektion. Und jetzt habe ich an der Hayashi-Phase, an der Hayashi-Linie, habe ich ja volle Konvektion vom Kern bis zur Hülle. Das heißt, die Elemente aus dem Kern werden dann durch Konvektion hochgespült an die Hülle. Zur Hülle hochgespült. Ja, normalerweise habe ich halt eine Verteilung der schweren Elemente, die sind hauptsächlich im Kern lokalisiert, wo sie produziert werden, Kohlenstoff, Sauerstoff. Wenn ich jetzt diese Konvektion habe, dann löst sich dieses Profil auf und ich habe dann ein gleichmäßiges Profil von schweren Elementen durch den ganzen Stern durch und plötzlich sehe ich die auch in der Hülle. Und die sieht man dann also wirklich auch, also es gibt Sterne, da sieht man plötzlich ganz andere Linien und eine ganz andere Verteilung der Hülle, die bei normalen Sternen nicht üblich ist und das kommt eben durch diese Konvektion zustande. Also sichtbar in Spektren. Ja, die Spektren, die sagen uns ja nur etwas aus über die Photosphäre, die Elementverteilung der Photosphäre. Weiter rein können wir nicht gucken. Aber da, durch die Trench-Up-Phase, können wir weiter reingucken. Das heißt, wir können wirklich schauen, was für Reaktionen finden da im Kern statt, was für Elemente werden dort produziert und wie viel. Und dann kann ich das vergleichen mit den Rechnungen. Und dann sieht man, das passt überein. Also in der Tat sieht man dann Kohlenstoff- und Sauerstofflinien. Sichtbar in Sternspektren. Halt ein wichtiger Test für die Sternentwicklungstheorie. So, Hayashi-Linie hat er, dann der rote Riesenast, den haben wir schon. So. Wir haben also jetzt hier das Helium-Kernbrennen. Also Helium-Kernbrennen. Stabiles, das ist dann der nächste Punkt. Helium-Kernflash hatten wir auch schon. Kommen wir hier ganz schnell voran. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier Kohlenstoff und Sauerstoff wird produziert. Das heißt, das Molgewicht steigt, μ steigt. Nun geht der Druck wie 1 über μ, also sinkt der Druck. Sinkt im Kern, also Kern kontrahiert. Um wieder Gleichgewicht herstellen zu können, Kern kontrahiert, also steigt die Temperatur. Kern kontrahiert, T steigt T und P steigt, oder der Druck, die Dichte, Dichte Rho, steigt an im Kern. Und das ist halt wichtig dann für die weiteren Brennphasen. Das hatten wir vom Übergang gesehen, dann auch vom Wasserstoffbrennen zum Heliumbrennen, dass wir eben dann, um das zu zünden, die Temperatur, die Dichte eben anwachsen lassen müssen. So, dann ist irgendwann Helium verbraucht im Kern. Helium verbraucht im Kern. Das heißt, wir haben ja wieder den gleichen Fall wie beim Wasserstoffbrennen. Da bemühen wir wieder Schönberg-Chandrasekhar. Und sehen dann, dass dann das weitere Brennen einsetzt. Jetzt erstmal, wenn das Helium verbraucht ist im Kern, befinden wir uns hier auf dem horizontalen Ast. Ja. Der jetzt bei Sternen, wir sind also jetzt hier bei Sternen größer als 2 Sonnenmassen, ausgeprägt ist und bei den anderen eben nicht so stark. Also und hier kann man eben schon Instabilitäten feststellen, Instabilitäten im Brennen. Und die Sterne fangen an zu pulsieren. Also wir haben hier dann plötzlich pulsierende Sterne vorliegen. Wir werden dann im nächsten Kapitel feststellen, dass es so einen Instabilitätsstreifen gibt im Hertzsprung-Russell-Diagramm, der durch diese Instabilitäten zustande kommt. Der liegt genau hier irgendwo. Also hier, wo gerade dieser Horizontalast ist, und wir diese diffizilen 2 Brennvorgänge in den Sternen haben, da findet irgendwas statt, Instabilitäten, dass die anfangen zu pulsieren. Also sogar noch bevor das hier losgeht. Ja, das ist eine andere Pulsation. Da liegen dann auch die Cepheiden. Die liegen eben hier. Und die anderen pulsierenden Sterne werden wir dann noch besprechen. Und das hat was damit zu tun, dass wir hier diese verschiedenen Brennvorgänge haben und Ionisationszonen. So. Dann kommen wir zum Helium-Kernbrennen. Helium-Schalenbrennen. Das brennt ja schon im Kern. Helium-Schalenbrennen. Und dann haben wir das gleiche wie über Wasserstoffschalenbrennen. Wir wandern jetzt von diesem Horizontalast, wandern wir dann rüber wieder in den asymptotischen Riesenast. Also Helium-Schalenbrennen. Wir wandern dann hier Konvektionszone wird größer. Konvektionszone wächst. Wir haben dann wieder das H-Ion in Hülle. Das heißt, die Opazität steigt. Und wir werden wieder in den roten Bereich hinein verschoben. Das heißt, wir kommen jetzt hier zum asymptotischen Riesenast. Riesenast oder auch Asymptotic Giant Branch. oder auch AGB. AGB-Stern. Ja, sie dachten auch immer, AGB würde was anderes heißen, aber das heißt Asymptotic Giant Branch. Ja. War vorher da, die Phase, definitiv, ja. Ja, die AGBs sind sehr interessant in dem Fall. Sehr spannende Sachen, die da passieren. Da passiert natürlich auch das wieder, was vorher bei den Red Giant Branch passiert ist. Wir haben nämlich eine Aufspülphase. Das ist dann die zweite Aufspülphase. Die zweite Stretch-Up Phase, die dann beim asymptotischen Riesenast stattfindet, wenn das Ganze voll konvektiv ist. Nun haben wir natürlich noch andere Elemente dann vorliegen. Ne? Also wir haben dann noch schwerere Elemente vorliegen. Und das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Da werden auch dann natürlich neben Kohlenstoff und Sauerstoff werden noch andere Elemente produziert. Dann nicht so stark, das sind die Hauptelemente, aber das Brennen geht natürlich irgendwie weiter. Das sind ja alle möglichen Brennprozesse, die bei der Temperatur und Dichte stattfinden können, die finden dann natürlich statt. Das bildet sich dann so ein statistisches Gleichgewicht aus allen möglichen Kernen, die man produzieren kann durch alle möglichen Reaktionen und Prozesse. Hat ja auch immer noch so ein paar 10.000 oder 100.000 Jahre Zeit, diese ganzen Brennprozesse. Also da können einige der schweren Elemente schon produziert werden. Natürlich nur maximal bis zum Eisen, werden wir noch besprechen. Oder wissen Sie vielleicht schon, dass eben Eisen ist das Element mit der größten Bindungsenergie. Und da hört es dann einfach auf. Da kann ich eben nicht noch weiter Energie gewinnen, wenn ich es noch weiter brenne. Also die normale Fusion, Kernfusion, hört damit auf. Kein Energiegewinn. So.
Ja. Eine Frage an Sie. Die ganzen Schwerelemente entstehen ja dann in der Supernova-Explosion.
Ja.
Wo genau werden die produziert? Im Kern oder in der Höhe? Also wo erreicht man die Energie, dass da Fusion für diese Elemente begünstigt wird?
Ja.
Ort des stärksten Drucks.
Ja, wo? Also die Frage ist, wie dann die schweren Elemente entstehen, also jenseits von Eisen. Und das passiert dann eben außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts. Ich brauche also nicht Gleichgewichtsprozesse, das heißt, irgendwas muss explosiv vorgehen. Das eine wäre eine Supernova-Explosion. Die andere astrophysikalische Stelle sind Neutronensternkollisionen. Und das sind so die zwei Orte, wo man schwere Elemente produzieren kann. Es gibt noch einen dritten Ort, nämlich hier in den Hüllen von asymptotischen Riesenästen. Da findet dann auch ein Prozess statt. Werden wir im Detail dann diskutieren, Elementsynthese. Was hier dann stattfindet, ist der sogenannte S-Prozess oder Slow-Prozess. Also vorweggenommen, also da finden auch Reaktionen dann statt hier, wo ich eben neben geladenen Teilchen habe ich plötzlich auch Neutronen vorliegen. Und die Neutronen sind normalerweise instabil. Die zerfallen innerhalb von 10, 15 Minuten, im Labor zerfallen die. Aber in diesem heißen Medium werden die immer wieder produziert. Und dann habe ich eine Nettomenge von Neutronen da. Nun, Neutronen haben den Vorteil, die haben keine Coulomb-Barriere. Wenn also irgendwo ein Kohlenstoff- oder Sauerstoffkern da ist und ein Neutron kommt an, dann geht es einfach in den Kern rein und macht ihn schwerer. Und wenn es sukzessive ist, immer mehr Neutronen frisst, dann wird es immer größer, immer größer, immer größer. Und wenn das eben langsam passiert, dieser Neutronenfluss, dann ist es der Slow-Prozess, der S-Prozess. Der findet hier statt. War noch eine Frage jetzt?
Ja, aber irgendwann ist ja dann auch irgendwie der Kern überlastet und muss auch auseinanderfallen, soweit ich mich an die Kernphysik erinnern kann.
Ja, der Kern wird instabil, genau.
Die physische Zahl ist dann nicht mehr gegeben und dann fliegt das auseinander.
Genau, also der kann nicht beliebig viele Neutronen aufnehmen, der wird irgendwann instabil, macht einen radioaktiven Zerfall.
Genau.
Dann macht er den radioaktiven Zerfall, einen Beta-Zerfall. Das ändert aber die Atomzahl nicht. Also der bleibt schwer, ändert nur das Verhältnis von Proton und Neutron, sodass er wieder den stabilsten Zustand hat. Dann kommt aber wieder ein Neutron an, macht es dicker. Und dann zerfällt er wieder. Und dann wird er immer schwerer und zerfällt wieder und so weiter. Dann ist es so eine Zickzack-Bewegung durch das Periodensystem der Elemente im Prinzip. Und dadurch wird er schwerer. Und kann dann eben auch jenseits von Eisen dann immer schwerer und schwerer werden. Und wenn das Ganze rasch passiert, und das ist eben dann, wenn ich wirklich eine Explosion habe, eine Supernova-Explosion habe oder eine Neutronensternkollision, da habe ich dann relativ hohe Neutronenflüsse, durch die Explosion. Das heißt, da knallen dann so viele Neutronen drauf, dass der Kern gar nicht Zeit hat zu zerfallen. Und das ist dann der schnelle Prozess, der Rapid Process oder der R-Prozess. Also da wird der Kern so neutronenreich, bis er sagt, jetzt kann ich überhaupt kein Neutron mehr binden. Also ich kann kein gebundenes Neutron mehr bilden, also mehr geht jetzt nicht. Und dann erst hört es auf und dann zerfällt er langsam in mehreren Stufen dann zurück. Also dann ist er ganz weit weg vom Tal der Stabilität, Neutron und frisst sich, wird immer größer. Und dann irgendwann hat er so eine Grenze erreicht, nämlich die Grenze, bei der die Neutronenbindungsenergie null ist. Dann kann ich kein Neutron mehr binden, nicht mehr festhalten. Und dann zerfällt er dann zurück auf die Hauptreihe. Dadurch werden andere Kerne populiert. Das ist also ein hochspannendes Thema, was auch hier in der Uni Frankfurt stark verfolgt wird. Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Schwerionforschung. Gibt es ja hier auch starke Arbeitsgruppen von René Reifert und Kerstin Sonnabend, die sich genau mit diesen Prozessen auseinandersetzen und die im Labor studieren und dann vergleichen mit Simulationen und mit Beobachtungen. Ja, werden wir im Detail dann noch besprechen, dann, wenn wir Supernova-Explosion besprechen. Die ganzen Elementsynthesen. Gut, so, wir sind bis zur Second Stretch-Up Phase gekommen. Dann machen wir kurz Pause. Ich zeige Ihnen die gelben Bälle, danke. Ja. Die grünen Erbsen kommen dann erst nächstes Semester dran. Ja. So, machen wir weiter. Also, hier wie versprochen die gelben Bälle. Und zwar folgendes. Mittlerweile hat man ja so viele Daten, auch von neuen Missionen. Also jetzt hier vom Spitzer-Teleskop hat man Infrarotaufnahmen. Und das sind so viele Daten, das können die Profis gar nicht schaffen. Und man hat das eingeführt, dass also auch Amateur-Astros Zugriff auf die Daten haben und können also gucken, ob sie da irgendwas Interessantes finden. Und das hat sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich herausgestellt. Also Stichwort grüne Erbsengalaxien hat man dadurch auch durch Zufall durch Amateure gefunden. Eine neue Klasse von Galaxien, die aussieht wie grüne Erbsen. Und heute habe ich die Nachricht bekommen von AstroNews, dass eben mit der gleichen Maßnahme Amateure gelbe Bälle gefunden haben. Und da gab es also dann einen Blog und die Amateure, die da die Suche gemacht haben, die haben da also einen Blog aufgemacht und sich unterhalten da über diese gelben Bälle. Und irgendwann sind die Profis auch darauf aufmerksam geworden, dass da wohl irgendwas Interessantes ist. Und diese gelben Bälle sind wohl Sterne in den Frühphasen ihrer Entstehung. Also passend zum Thema des Kapitel 12, Sternentstehung. Hier oben hat man also erstmal so ein, das sind drei verschiedene Objekte in diesen drei verschiedenen Stadien, die man gefunden hat. Hier oben ist das so ein bisschen rot. Das ist das Stadium, wenn eben noch diese Staubwolke um den jungen Stern da ist, der gerade entsteht. Aber Spitzer kann ja so ein bisschen durchgucken und dann sieht es erstmal rot aus. Das sind natürlich alles Falschfarben. Das sind ja Infrarotaufnahmen, die man entsprechend dann für das Auge ins sichtbare Licht hinübergeschoben hat. Deswegen heißen die gelben Bälle, in Wahrheit sehen die gar nicht rot oder gelb aus. Also das ist das, wo die Staubwolke so ein bisschen durchsichtig ist, dann wirkt es rot. Dann hat man so einen Bereich, der ist gelb, das sind die gelben Bälle. Da ist also der Stern richtig am Entstehen und fängt an also zu glühen und die Materie um sich herum frei zu räumen durch Strahlungsdruck. Und das schafft er dann in diesem Bereich. Dann ist also jetzt hier so ein roter Bereich. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Das blendet wahrscheinlich etwas hier von der Sonne. Ein roter Bereich und außenrum ein grüner Bereich. Außenrum ein grüner Bereich. Und zwar sind das jetzt unterschiedliche Elemente. Also hier dieser grüne Bereich, das sollen Moleküle sein, die also von dem Stern schon weggestrahlt werden, während das hier noch Staub ist, der glüht. Und da rot und grün hier zusammenliegt, sieht es gelb aus. Also hier ist die Hülle noch im Prinzip schon da, alles zusammen. Und hier sind diese organischen Moleküle schon rausgeschmissen worden und deswegen sieht es so aus. So als Nachtrag für, der Ring ist einfach nur reingesetzt, um zu wissen, auf was man sich hier konzentrieren soll. To guide the eye, sozusagen auf Englisch. Also um zu sehen, um was es hier geht. Gut, das ist also der Nachtrag, neuester Nachtrag aus fürs Kapitel 12. Also wenn Sie nichts zu tun haben, jetzt in der vorlesungsfreien Zeit, die ja bald kommt, melden Sie sich an bei Zooniverse und gucken Sie, ob Sie vielleicht andere Bälle finden. Es gibt also eine enorme Auswahl von astrophysikalischen Daten, wo man einfach mal reinschauen kann. Ja. Gut, jetzt zurück weiter zur Sternentwicklung. da muss ich jetzt ins nächste Kapitel 13. Ich hatte Ihnen ja da schon ein paar Diagramme gezeigt. Ein Diagramm möchte ich Ihnen gerne auf alle Fälle zeigen. Das ist das Kippenhahn-Diagramm. Das ist ein Kugelsternhaufen, kommen wir gleich noch dazu. So. Ja, wir hatten diese eine Entwicklung hier gemacht. Die hatte ich Ihnen ja angemalt, die einzelnen Stadien, wo also dann der Helium-Core-Flash passiert. Das ist für eine Sonnenmasse. Ja, da sieht man noch nicht diesen ausgeprägten Horizontalast. Man sieht hier aber auch First Stretch-Up Phase, hier wäre dann die Second Stretch-Up Phase, der asymptotische Riesenast. Oben diese Instabilitäten, die Pulsation. Das ist dann kein Helium-Flash, sondern ein sogenannter Helium-Shell-Flash, nennt man das da. Also muss man unterscheiden zwischen dem Helium-Core-Flash oder Helium-Flash. Und wenn wir schwerere Sterne haben, jetzt hier ein Beispiel für 5 Sonnenmassen, hatte ich Ihnen das letzte Mal auch schon gezeigt, dann haben wir hier das gleiche Verhalten. Hier haben wir dann eben nicht diesen Core-Flash, sondern einfach Kernbrennen, was hier einsetzt und dann diesen ausgeprägten Horizontalast produziert und dann aber hier oben ähnliches Verhalten aufweist, auch Helium-Shell-Flash. Und neben einem Second Stretch-Up gibt es dann eben in diesen Shell-Flashes gibt es sogar einen Third Stretch-Up-Phase, wo alles voll konvektiv ist und noch schwere Elemente nach außen getragen werden. So, dann brauchen wir, das wäre dann die Struktur, diese Schalenstruktur in den späten Stadien, Kohlenstoff-Sauerstoffkern, Helium-Schalenbrennen, Wasserstoff-Schalenbrennen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch das Kippenhahn-Diagramm. Planetarischen Nebel hatte ich Ihnen gezeigt. Hier, das Kippenhahn-Diagramm. Das ist das Kippenhahn-Diagramm. Und zwar sind in den 60er Jahren die Computer schon so weit ausgereift gewesen, dass man in der Tat solche Simulationen machen konnte. Ich muss mich erinnern, also die Computerpower in den 60er Jahren von den Computern, da würden Sie heute nur drüber lachen. Die hat wahrscheinlich ihr Smartphone, ist da wahrscheinlich rechenintensiver als die damaligen Supercomputer. Aber nichtsdestotrotz haben die Leute es fertiggebracht, so eine volle Sternentwicklung auf diesen Geräten zu rechnen. Und die hatten dann halt noch diese Lochkarten und haben dann also die vollen Gleichungen, irgendwie diese gekoppelte Differentialgleichung trotzdem lösen können und haben dann solche Diagramme aufgestellt, wo man also wunderbar sieht, durch welche Phasen so ein Stern durchgeht. 5 Sonnenmassensternen. Hier fangen wir an, hier ist die ZAMS-Masse. Und hier geht das Alter dann los in Schritten von 10 hoch 7 Jahren. 10 hoch 7? Ja. Ja. 10 hoch 7 Jahren. Die Entwicklung für einen 5 Sonnenmassenstern ist natürlich schneller. Ja, wir hatten ja gesehen, das ist eben die eine Skala, die geht eben wie 1 über m Quadrat, die andere geht wie 1 über m hoch 3. Ja, wenn ich mir also das Brennen angucke, dann geht es wie 1 über m hoch 3, das Kernbrennen, also ein Faktor 1000 schneller für 10 Sonnenmassen, für 5 Sonnenmassen entsprechend auch schneller als das für die Sonne. Deswegen ist die Skala hier nur 10 hoch 7 Jahre. So, wir fangen also an. Hier, das aus Wasserstoff zu Helium brennt. Wenn das schraffiert ist, heißt es, es brennt. Diese Schraffur. Ja, das heißt, hier brennt es, hier brennt es, hier brennt es. Und das hier, das heißt Konvektion. Also bei diesen 5 Sonnenmassen, da ist ja hauptsächlich dann der CNO-Zyklus am Arbeiten. Und da ist auch die Temperaturabhängigkeit relativ hoch. Und dann wird also der Kern wird konvektiv, das wissen wir schon aus der Sternentwicklungstheorie auf der Hauptreihe schon. Ja, und irgendwann, hier ist jetzt ein Schnitt gesetzt, setzt also dann das Wasserstoffschalenbrennen ein. Das Brennen hier im Kern hört dann auf und wir haben dann eben einen Heliumkern hier, der dann nicht konvektiv ist, erstmal in diesem Stadium, und haben das Wasserstoff in der Schale brennen. Ja. Dann geht es hier weiter. Irgendwann setzt jetzt hier das Heliumbrennen ein im Kern. Das Helium brennt zu Kohlenstoff. Das ist hier unten diese Schicht. Der Kern, also hohe Temperaturabhängigkeit, der Triple-Alpha-Prozess. Der Kern wird wieder konvektiv. Wir haben nach wie vor hier die Heliumhülle und dann die Wasserstoffschale, die brennt. Und hier außen nochmal Wasserstoff, was nicht brennt. Und das geht dann so weiter. Und dann irgendwann hier haben wir das Helium-Schalenbrennen. Wir haben also hier im Prinzip einen Kohlenstoffkern. Hier haben wir hauptsächlich Kohlenstoff dann vorliegen. Helium brennt zu Kohlenstoff. Wir haben aber nach wie vor immer noch dieses Heliumschalenbrennen da. Und das kann nun sukzessive so weitergehen. Hier haben wir dann diese, so eine Stretch-Up-Phase ist hier angedeutet. Ja? hier, wo wir also die Höhle dann konvektiv wird. Das heißt, hier erreichen wir irgendwie die Nähe der Hayashi-Linie. Also in anderen späteren Modellen geht es sogar dann noch weiter runter, wird es wirklich voll konvektiv. Hier haben wir dann die zweite Stretch-Up-Phase hier. Die Höhle wird konvektiv durch dieses enorme Brennen, bläht sich der Stern noch weiter auf. Ja, und dann kann es halt passieren, dass zum Beispiel jetzt nur noch das Brennen in dieser einen Höhle stattfindet, alles wird voll konvektiv und so weiter und dann kann es hin und her gehen. Ja, nennt sich Kippenhahn-Diagramm, weil der Herr Kippenhahn das so als erster, einer der ersten war, der diese Simulation überhaupt gemacht hat und der erste überhaupt war, der das so schön diagrammatisch dargestellt hat. Kippenhahn. So, ja. Gut, das war's dazu. Dann zeige ich Ihnen, wenn wir später noch Zeit haben. Mal gucken. Gut, das war's. Dann machen wir weiter mit der Sternentwicklung. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wenn wir noch Zeit haben, dann zeige ich Ihnen noch ein paar Kugelsternhaufen. Das Kippenhahn-Diagramm hatte ich das letzte Mal noch nicht gezeigt, oder? Nee, ne? So, also, wir sind also beim Helium-Kernbrennen, erreichen also den asymptotischen Riesenast. Also, asymptotischer Riesenast, AGB-Ast. Ich habe hier ein paar Zahlen stehen, die Temperatur im Kern ist dann bei 2 mal 10 hoch 8 Kelvin angelangt. Sie erinnern sich vielleicht noch, wir haben in unserer Sonne 1 mal 10 hoch 7 Kelvin, das heißt, wir haben eine Größenordnung mehr jetzt an Temperatur vorliegen in diesem asymptotischen Riesenast. Wir haben jetzt Dichten im Kern, die liegen bei 10 hoch 6 Gramm pro Kubikzentimeter. 10 hoch 6 Gramm pro Kubikzentimeter. Sie erinnern sich vielleicht noch an die zentrale Dichte der Sonne, die lag so bei 150 Gramm pro Kubikzentimeter, also 4 Größenordnung weniger, die Dichte steigt enorm an. Wir haben jetzt Dichten erreicht im Kern, die vergleichbar sind mit Dichten, die man auch von weißen Zwergen kennt. Also im Prinzip bildet sich jetzt hier schon der Kern aus für den später entstehenden weißen Zwerg. Diese Dichten. So, wir haben also dann Helium, Wasserstoff und Helium-Schalen brennen. Ja, das ist instabil und führt eben zu diesem Helium-Schalen-Flash, das periodisch an- und ausgehen kann. Helium-Schalen-Flash. Also Helium brennen. Geht an und aus. Und das führt zu Pulsationen. Und die Pulsationen, die können 1000 Jahre dauern für 5 Sonnenmassen oder aber auch 100.000 Jahre für 0,6 bis 100.000 Jahre für 0,6 Sonnenmassen. So, wir hatten dann hier den Second Stretch-Up Phase. Second Stretch-Up Phase. Die ist dann im Prinzip vor der AGB-Phase, kurz davor. Und haben dann, wenn diese Pulsationen stattfinden, dann die dritte Stretch-Up Phase. Die ist dann bei den Pulsationen. Mittendrin findet die statt. Und da gibt es dann auch eine ganze Klasse von Sternen. Das sind so Kohlenstoffsterne. Kohlenstoffsterne, die man da findet. Oder Carbon Stars. Die plötzlich enorm reich an Kohlenstoff in der Hülle sind, was man normalerweise bei Sternen nicht so sieht. So, wir haben jetzt hier Massenverlust, das heißt, wir reichern das interstellare Medium an durch diese Pulsation. Also Massenverlust also das interstellare Medium wird angereichert. ISM, interstellares Medium, Sie erinnern sich. Und da haben wir jetzt die S-Prozess-Nukleosynthese. S-Prozess-Nukleosynthese. Das heißt, da können wir also das Medium nicht nur anreichern mit Kohlenstoff, sondern auch Eisen und sogar über Eisen hinaus. So, und das wollte ich noch ein bisschen klarer stellen, wie das funktioniert. Zum einen hatten wir ja gesehen, wir haben das Kohlenstoffbrennen, den Triple-Alpha-Prozess. Nun kann aber jetzt können weitere Reaktionen stattfinden bei diesen hohen Temperaturen und Dichten. Wir haben dann eben Kohlenstoff 12, was mit Helium 4 fusionieren kann. Und es wird dann zu Sauerstoff 16 plus Energie oder ein Photon. Ja. Dann kann aber, wenn erstmal Sauerstoff 16 da ist, dann kann da nochmal ein Heliumkern fusionieren. Und das wird dann zu 20 Neon. 20 Neon plus Photon. Und dann geht es weiter mit Magnesium. Das Interessante ist, dass dann eben ich das Neon habe und andere Elemente. Und dann kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass ich ein 22 Neon da habe. Also irgendwann habe ich dann auch ein 22 Neon vorliegen. Das fusioniert mit 4 Helium. Da stellt sich dann aber heraus, dass eben der stabile Endzustand Magnesium irgendwie ein Neutron zu viel hat, also wird es zu 25 Magnesium plus ein freies Neutron. Also haben wir jetzt hier plötzlich freie Neutronen vorliegen. Das war ein Beispiel. Das heißt, wir haben also jetzt ein Gemisch nicht nur aus Wasserstoff und Elektronen oder Protonen und Elektronen und Kern, die ja vollständig ionisiert sind, sondern in der Suppe tauchen plötzlich Neutronen auf. Ja, und diese Neutronen, die können natürlich jetzt hier kombinieren mit diesem Kern. Also S-Prozess wird auch manchmal einfach nur genannt S-Prozess. Und man lässt das Wort Nukleosynthesis weg. Also der S-Prozess ist dann Slow Process. Kleines P. Das ist der Slow Prozess. Langsamer Einfang von Neutronen. Ja, wenn ich jetzt also, ich weiß nicht, wie viel Kernphysik Sie schon hatten, ich kann jetzt zum Beispiel auftragen, wo liegt ein Kern, wenn ich jetzt hier plotte die Anzahl der Protonen hier zum Beispiel und die Anzahl der Neutronen hier. Ja, dann weiß ich, also hier habe ich einen Wasserstoff, bei einem Proton ist Wasserstoff. Helium hat dann zwei Protonen und zwei Neutronen, also das ist dann hier. Da habe ich Helium, 4. Und dann geht es so weiter. Im Prinzip kann ich so eine gerade Linie machen. Irgendwo hier habe ich dann Kohlenstoff. Dann habe ich hier Sauerstoff. Ja. Und dann, wenn ich jetzt Neutronen einfange bei diesem Kern und dann Neon, 20 Neon. Wenn ich jetzt Neutronen einfange, was passiert? Also, ich habe ein Neutron mehr, das heißt, ich wandere in die Richtung, eins weiter. Ja. Ich könnte auch noch ein weiteres Neutron einfangen, aber meistens ein oder zwei Neutronen reichen. Und dann zerfällt das Neutron wieder in Proton. Das heißt, ich mache jetzt ein Proton mehr, aber die Massenzahl bleibt gleich. Das heißt, ich wandere jetzt schräg in diesem Diagramm. Jetzt brauche ich hier ein bisschen Platz. Ich wandere also so. Hier habe ich immer konstante Massenzahlen. Ja, mit 20 Neon geht das auch. Ja. Also wir können auch jetzt hier anfangen mit 22 Neon. Also dann müssen wir jetzt die Massenzahl um 2 erhöhen. Das heißt, wir sitzen hier bei 22 Neon. Das mache ich mal hier unten hin, 22 Neon. Und das fängt jetzt ein Neutron ein. Und dann habe ich, und dann zerfällt das Teilchen dann in Magnesium. Macht also die Ladungszahl 1 höher, die Massenzahl bleibt gleich. Und im Prinzip geht es so weiter. Also dieser Kern kann wieder ein Neutron einfangen und geht wieder zurück und so weiter. Und dann gibt es so eine Zickzackbewegung. Ja. Und das heißt, durch diese Zickzackbewegung, also Einfang von Neutronen, also Massenzahl erhöht sich. Massenzahl erhöht sich. Dann habe ich dann Beta-Zerfall. Ja, im Prinzip geht das Neutron über dann in ein Proton plus ein Elektron plus ein Antielektroneutrino. Das ist der Neutronzerfall. Im Vakuum wäre das so. Für einen Kern läuft es ähnlich ab. Ich habe dann also einen Kern hier mit der Massenzahl A und der Kernladungszahl Z. Und der zerfällt dann in die gleichen Massenzahl A und hat eine Ladung mehr, also Z plus 1. Z plus 1 plus Elektron plus ein Antielektron. Und das gerade ist der Beta-Zerfall von Kernen. Das ist analog da oben. Das heißt, ich wandere jetzt hier wieder zurück. Also Sequenz, Kernsequenz. Entlang des Tals der Stabilität. Was ist das Tal der Stabilität? Das Tal der Stabilität ist im Prinzip sind die Kerne oder die Kombination von Neutronen und Protonen, die am stabilsten sind, die stabilen Elemente, und die liegen hier so grob gesprochen auf so einer Linie. Irgendwo hier hinten habe ich dann ganz schweren Elemente, Blei und so, Uranium, die liegen dann hier bei 82 Protonen und 126 Neutronen, liegt Blei. Das liegt irgendwo da hinten, knickt dann so ein bisschen ab. Ich habe nicht mehr gleiche Anzahl von Neutronen und Protonen vorliegen. Das liegt an der Coulomb-Kraft. Ja, wenn ich zu viel Ladung im Kern habe, wird es ungünstig, energetisch ungünstig. Deswegen sind dann neutronenreiche, schwere Kerne stabiler als die anderen. Ja, also ich wandere hier dieses Tal entlang. Irgendwie hier so, grob gesprochen. Und im Prinzip kann ich da weiter wandern, bis Alpha-Zerfall einsetzt, also Kernradioaktivität einsetzt und der Kern insgesamt instabil wird. Aber ich kann alle Elemente bis Blei kann ich und Uran kann ich damit produzieren. Also Produktion schwerer Elemente. Bis oben hin. Und die werden eben dann abgeworfen durch die Pulsation, durch die Helium-Schalenflashes, wandert das Zeug ins interstellare Medium. Und dadurch reichert sich das interstellare Medium dann an mit diesen Metallen. Das heißt, der Z-Wert erhöht sich vom interstellaren Medium. Und deswegen haben dann eben die jungen Sterne, die dann später entstehen, die haben dann eben entsprechend höheren Metallanteil als die alten Sterne, die früher entstanden sind. So, sind dazu noch Fragen? Das war jetzt viel Material auf einmal wahrscheinlich.
Bilder gucken.
Sie wollen noch Bilder gucken?
Aus Ausgleich.
Als Ausgleich, jetzt schon. Ich wollte eigentlich noch erstmal das hier abschließen, wie das weitere Brennen. Nein, wir sind noch lange nicht am Ende. Jetzt, ich habe hier noch eine ganze Tafel Platz. Es geht jetzt um die weitere Entwicklung. Weitere Entwicklung. Die hängt jetzt stark ab von der Zamsmasse. Ja, wenn also M Zams kleiner ist als 8 Sonnenmassen, kein weiteres Brennen. Und die Zamsmasse, wenn die größer ist als 8 Sonnenmassen, dann kann weiteres Brennen des Kohlenstoffkernes stattfinden. Weiteres Brennen des Kohlenstoff-Sauerstoffkernes. Dann setzt also das Kohlenstoffbrennen ein. Kohlenstoffbrennen heißt jetzt in dem Fall, dass wirklich Kohlenstoff mit Kohlenstoff brennt, direkt. Und da ist die Coulomb-Barriere natürlich entsprechend hoch. Das heißt, da brauche ich eine ordentliche Dichte und eine ordentliche Temperatur, damit es zünden kann. Kohlenstoffbrennen heißt also, das brennt. So, ja, Endstadium hatten wir ja auch schon gesagt. Also Endstadium. Für M 8 Sonnenmassen, also ein planetarischer Nebel. Der lebt aber nicht so lange, gell? 10 bis 50.000 Jahre. 10.000 bis 50.000 Jahre lebt dieser planetarische Nebel. Das ist verhältnismäßig kurz. Wir reden ja hier von Zeiten von Millionen von Jahren, auch für die späten Stadien. Existiert also nicht so lange. Also das ist eine Schale um weißen Zwerg. Hülle um Kohlenstoff-Sauerstoff-Kern. Also, ja, wird angestrahlt, gell? Angestrahlt im UV vom heißen Kern. Gut, und danach dann eben weißer Zwerg. Und der weiße Zwerg, die werden wir im Detail noch genauer besprechen, die Eigenschaften separat, was für Eigenschaften der hat. Aber nach wie vor ist das im Prinzip einfach das Relikt dieses Kohlenstoff-Sauerstoff-Kerns. So, sind dazu jetzt noch Fragen? Ne? Sie wollen noch ein paar planetarische Nebel sehen. Ich kann jetzt nur die zeigen, die ich das letzte Mal auch gezeigt habe. Wenn Sie die noch sehen wollen, dann zeige ich Ihnen die nochmal. Sie können sich nochmal jetzt eingehend mit diesem Bild beschäftigen, jetzt wo Sie das fundamentale Wissen und Verständnis haben, was genau die Physik und Astrophysik hinter diesen Objekten ist, können Sie das nochmal richtig voll genießen. Weißer Zwerg. Dann machen wir am Freitag die Kugelsternhaufen. Das fangen wir jetzt nicht nochmal an. So. Da die Frage aufkam, ob man weiße Zwerge sehen kann, das hier ist ein Bild von einem Kugelsternhaufen, wo man also die Sternentwicklung wunderbar studieren kann. Diskutieren wir dann am Freitag nochmal genauer. Und da findet man also enorm viele weiße Zwerge da drin. Das ist jetzt 47 Tucane. Dann gibt es hier diesen planetarischen Nebel. Den hatten Sie ja schon vorher gesehen. Sie sehen hier diese auch wieder so Hüllenstrukturen oder Schalenstrukturen. Aber auch dieses typische bipolare Verhalten.
Ja. Dazu ist mir das eingefallen, da war ja letztes Mal die Frage, ob das vielleicht ein Ring ist. Wenn es ein Ring ist, dann müsste es ja auch diese zwei weißen Punkte müssten ja dann auch sich drumherum drehen. Dann müsste man eigentlich in der Mitte so eine kleine weiße Linie sehen. Also es kann sich nicht um ein Torus halten. Nee. Es muss sich um so eine, naja, so sag mal, was wie ein Zigarre halten.
Ja?
Ich habe jetzt noch eine andere Frage, also und zwar jetzt nicht dazu, sondern zu den weißen Zwergen, und zwar dieser Kohlenstoff und Sauerstoff und was für ein Zustand, also ist das fest oder ist das ein Gas oder also in was für einem Aggregatzustand liegt das denn dann
vor? Ist ein Festkörper. Da bildet sich ein Coulomb-Gitter aus. Also im Prinzip müssen wir dann Festkörperphysik betreiben, um so einen weißen Zwerg zu verstehen. Hat sehr interessante Eigenschaften auch wirklich mit der Festkörperphysik, weil ja die Elektronen, die liegen ja dann im Prinzip als Gas außen vor. Das ist dann wie ein Metall, was wir so als Metall verstehen. Da ähnliche Phänomene tauchen da auf, wie beim Metall. So, noch ein Kugelsternhaufen. Hier der Eskimo-Nebel. Das sieht man auch sehr schön, wie da Sachen abgestrahlt werden, sich dann diese Filamente ausbilden. Dadurch, dass hier eben Sachen abgestrahlt werden, sieht man diese Zapfenstrukturen hier vom kalten Medium, was im Prinzip erleuchtet wird durch den Fluss an Material, der nach außen geht. Sehen noch die, hier nochmal so ein bipolarer planetarischer Nebel. Sieht man auch sehr schön, wie da Material nach außen geschleudert wird ins interstellare Medium. Hier eine Großaufnahme von diesen inneren Strukturen, das gehört glaube ich zum diesem Bild hier, ist eine Vergrößerung von dem Helixnebel. Hier dieser Außenbereich, da sieht man dann nochmal, das hat man auf diesem Bild vorher gesehen.
Warum heißt der denn Helixnebel? Man sieht doch da gar keine Helixstruktur drin.
Tja, gute Frage. Frau Himmelreich, warum heißt der Helixnebel?
ich müsste jetzt auch weit raten, aber
ja. Also wir hatten, wird gerade gesagt, ist auch der Ameisennebel genannt, weil es so die Struktur hat von einer Ameise. wir hatten uns ja vorher schon unterhalten über den Eskimo-Nebel. Da haben Sie ja gesagt, das ist überhaupt kein Eskimo, sondern das ist eigentlich eher irgend so ein Auge. Also die ganze Namensgebung kam natürlich zustande mit viel kleineren Teleskopen. Also wenn wir das Ganze durch eine verschwommene Linse sehen, dann sieht es eher aus vielleicht wie ein Eskimo. Und ich denke, was Ähnliches passiert dann auch bei diesem Helixnebel. Das ist der Katzenaugennebel. Das erkennt man. Und bei dem Helixnebel vermute ich, dass das ähnlich ist. Auch die Namensgebung planetarischer Nebel beruht ja darauf, dass man noch nicht so gute Teleskope hatten, dass es halt so ein verschwommener Fleck war, wie ein Planet, aber halt verschwommen. Deswegen planetarischer Nebel. Hat nichts mit Planeten zu tun, hat eigentlich auch nichts mit Nebeln zu tun. Ist aber trotzdem ein schöner Name. So. Kugelsternhaufen nochmal. Gut. Das war's zu planetarischen Nebeln. Wir machen dann am Freitag weiter mit Kugelsternhaufen und schließen dann das Kapitel ab zur Sternentwicklung für Massen weniger als 8 Sonnenmassen, kommen dann zu den Pulsationen und Cepheiden. Ja, dann bis Freitag.